Vater im Himmel, vielen Dank für diesen neuen Tag und danke für dein Wort, dass du immer was Neues für uns hast, dass du immer frisch ist. Und wir beten, dass du jetzt die nächste Zeit einfach redest durch deinen Geist und hilfst zu hören, wie Jünger hören. Amen. Den Predigttext für heute finden wir in Johannes 13. Lese aus der Elberfelder Übersetzung vor. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus, der spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm: Du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nimm nicht meine Füße allein. Und jetzt? Dann mach du ruhig das wieder zurück. Ich gucke einfach auf die Folien. Das ist okay.
Jetzt geht's.
Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Wir haben diesen Text im Hauskreis gelesen und ich fand ihn so wertvoll und da so viel hat mich angesprochen, dass ich dachte, es lohnt sich, heute Morgen in der Predigt auch nochmal darüber zu sprechen. Der Text stammt aus dem Johannesevangelium. Was ist ein Evangelium? Eine gute Nachricht, haben wir letzte Woche gehört. Und warum ist es eine gute Nachricht? Es ist eine gute Nachricht, weil es über Jesus berichtet. Es gibt durch Jesus Rettung. Ein Evangelium ist nicht nur eine Biografie. Es gibt uns nicht nur ein paar Details darüber, was Jesus so erlebt hat, sondern ein Evangelium will uns Jesus in einer bestimmten Art und Weise zeigen, damit es was mit uns tut und uns verändert, etwas bewirkt. Johannes sagt es in Kapitel 20: Ich habe das alles aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und in ihm Leben habt. Und das erkennt man daran, Oder das erkennt man, wenn man die Struktur von diesem Johannesevangelium anschaut. Die ersten 30 Jahre etwa von Jesu Leben, was wissen wir schon darüber? Im Johannesevangelium so gut wie nichts. Kapitel 1, so ein bisschen eher philosophisch, wo Jesus herkommt. Richtig berichten tut Johannes erst eigentlich intensiver, ab dem Zeitpunkt, wo Jesus öffentlich auftritt und anfängt zu predigen und Wunder zu tun. Seinen öffentlichen Dienst, kann man sagen. Das sind die Kapitel 2 bis 12. Also 11 Kapitel lang berichtet Johannes über einen Zeitraum von etwa 3 Jahren. Und dann kommen wir zu Kapitel 13 bis 20. Ganze 8 Kapitel. Und da geht es nur um die letzte Woche seines Lebens. Und allein das zeigt uns schon, wo die Schwerpunkte liegen bei einem Evangelium. Der Schwerpunkt ist, was in dieser letzten Woche geschehen ist. Wer ist Jesus? Das wird hier beantwortet. Jemand hat mal gesagt, ein Evangelium ist eine Passionsgeschichte mit einer langen Einleitung. Ich glaube, da ist was dran. Und unser Text heute findet in dieser Woche statt. Das erfahren wir am Anfang, in den ersten 3 Versen. Da erfahren wir etwas über den Hintergrund. Da steht, vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Vor dem Passafest ist es Zufall, dass Jesus gerade zum Passafest gekreuzigt wurde. Wohl kaum. Was war nochmal das Passafest? Da haben die Juden gefeiert, dass sie aus der Sklaverei aus Ägypten befreit wurden. 400 Jahre lang waren sie in Ägypten Sklaven. Und dann hat Gott sie befreit durch verschiedene Wunder, die Mose durchgeführt hat. Und das letzte große Wunder war auch gleichzeitig ein Gericht. Es war die Tötung der Erstgeburt. Ägypten hatte versucht, die Bevölkerung der Israeliten zu kontrollieren, indem alle Jungs getötet wurden. Und es ist so, als ob Gott sagt, Israel ist mein Sohn. Und wer meine Kinder tötet, riskiert Vergeltung. Und so schickt er den Todesengel, der durch das Land zieht und alle Erstgeburt, männliche Erstgeburt, tötet. Außer man hat Vorkehrungen getroffen. Sie sollten ein Lamm schlachten und das Blut über die Türe streichen. Dann würde der Todesengel hier vorübergehen. Dann waren sie geschützt. Und so kam es auch. Das Gericht kam und das Volk wurde freigelassen. Sie durften aufbrechen und wurden in das verheißene Land zurückgeführt. Und nun sagt Johannes, dass Jesus genau zu der Zeit, wo das ganze Volk Israel an diese Geschichte denkt, dass Jesus nach Jerusalem kommt, zum Passafest. Sicherlich kein Zufall. Paulus sagt mal später, dass Christus unser Passahlamm geworden ist. In 1. Korinther 5, Vers 7. Er ist es, der uns Schutz gibt vor dem Gericht durch sein Blut und uns befreit aus der Sklaverei der Sünde, dass wir in das verheißene Land ziehen dürfen. Alles, was hier berichtet wird, im Johannesevangelium ab Kapitel 13, wo es zum Ende hin geht in seinem Dienst. Das alles passiert nicht zufällig. Und so kommt man immer wieder ins Staunen, wenn man diese Geschichten liest über Jesus. Er ist kein normaler Mensch. Das merkt man daran, dass Jesus zum Beispiel genau wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, dass seine Stunde gekommen ist. Er wusste, dass er verraten werden würde, überliefert, dass man ihn töten würde, kreuzigen. Das wusste er alles. Er ging in diese Woche mit offenen Augen, bei vollem Bewusstsein. Was ist das Gegenteil von bewusst und mit offenen Augen? Verdrängung. Wie würden wir reagieren, wenn wir wüssten, in 5 Tagen wird man uns gefangen nehmen, foltern und töten? Was würden wir jetzt dann in den nächsten 5 Tagen machen? Wie würden wir damit umgehen? Rein psychisch. Also das ist eine Last, das würden wir wahrscheinlich verdrängen. Und hoffen, dass wir irgendwie durchkommen und vielleicht im letzten Augenblick dann Augen zu und durch. Und hoffen, dass irgendwie das dann schnell rum ist. Das ist die normale menschliche Art, mit so einer Belastung umzugehen. Verständlich. Wie geht Jesus vor? Völlig ungehetzt, planvoll, souverän. Man hat wirklich den Eindruck, der ist der Einzige, der hier irgendwie versteht, was gerade passiert und was dran ist, der den Überblick hat. Wir können staunen über seine Souveränität. Und staunen über seine Liebe. Wenn wir in einer ähnlichen Situation wären, wir würden an wen denken? An uns selbst hauptsächlich. Mit einer Engelsgeduld lehrt Jesus hier seine Jünger und auch in den nachfolgenden Kapiteln in Johannesevangelium können wir es lesen. Er bereitet sie darauf vor, dass ein Abschied naht. Er erklärt alles, macht Vorkehrungen, er tröstet sie. Er denkt die ganze Zeit an andere. Anstatt von allen zu fordern, dass sie sich um ihn kümmern. Und ihn unterstützen. Es ist unfassbar, es ist unglaublich. Jesus ist unglaublich. Wie konnte er das? Eine einfache Antwort wäre natürlich, ja, er ist halt der Sohn Gottes. Er kann alles. Aber er war auch gleichzeitig Mensch. Und als Mensch hat er menschliche Regungen gehabt und Ängste und Sorgen. Aber unser Text gibt uns einen Hinweis dafür, wie Jesus dazu in der Lage war. Er wusste nicht nur, dass es seine letzte Stunde ist. In Vers 3 sagt Johannes, dass er auch etwas anderes wusste. Er wusste auch, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat. Er wusste, dass der Vater die Kontrolle noch hat. Alles, was passiert, läuft nach Plan. Und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Er dachte daran, dass er nach Hause geht. Jesus sah sich nicht in erster Linie als Opfer von den bösen Menschen. Er sah sich als Opferlamm, ja, aber nicht als Opfer von Menschen, hilflos. Einer der schönsten Versen für mich in der ganzen Bibel ist in Hebräer 12 zu finden. Vers 2, da heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Um der Freude willen. Das ist ein Lebensmotto. Warum tun wir, was wir tun? Warum leben wir? Um der Freude willen. Nicht, wie es meistens bei mir ist, ja, weil es eben meine Pflicht ist, man muss es halt, irgendjemand muss es, habe keine andere Wahl. Jesus ist diesen Weg gegangen und hatte die Kraft dazu, weil er auf das Ziel schaute und überzeugt war, das Ziel wird herrlich sein und er freute sich drauf. Motivation ist oft entscheidend. Die Art und Weise, wie wir leben. Vielleicht ein dummes Beispiel, aber ich glaube, keiner von uns würde sich jetzt bewusst einfach in einen 15 Kilometer langen Stau stellen. Bei uns ist das Stau so ein gefährliches Thema, ist immer so ein bisschen leicht Krisenstimmung, wenn wir als Familie unterwegs sind. Warum tun wir uns das dann überhaupt an? Ja, ganz einfach, weil wir in die Berge wollen. Wir sind der Meinung, dass der Stau sich lohnt, egal wie lang er ist und wie unangenehm, aber es ist die Vorfreude auf die Wanderungen und die Gletscher und alles, was man da erlebt. Dann nimmt man es in Kauf und dann hält man auch den Stau aus. Das ist natürlich ein dummes Beispiel, ein kleines Beispiel. Bei Jesus war das natürlich alles noch viel wichtiger und größer. Aber Jesus sah an das Kreuz vorbei in die Zukunft. Er sah die Auferstehung, die Himmelfahrt, die Wiederherstellung zu Rechten des Vaters, das vollendete Werk, die Erlösten, endlich wieder zu Hause. Beim Vater, ewige Herrlichkeit, ewige Freude. Das hat ihn motiviert. Und so hat Jesus auch diese Zeit mit seinen Jüngern verbracht. Und dann wird beschrieben, was er tut. Die Handlung. Er fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen. Damit seine Jünger vorbereitet sind für seinen Abschied und alles Notwendige verstehen, hat Jesus nicht nur mit Worten gelehrt, hat nicht nur erklärt, sondern auch mit Taten. Ein guter Lehrer. Man wird vielleicht heute sagen, Erlebnispädagogik. Das, was wir mal gehört haben, ja, wenn wir Glück haben, bleibt 10% von hängen. Aber das, was wir erlebt haben, das bleibt bei uns. Er wäscht die Füße der Jünger. Kann man das verstehen? Eigentlich nicht. Das ist eigentlich unvorstellbar. Petrus ist verwirrt. Warum ist er verwirrt? Es ist nicht, weil er nicht wusste, was eine Fußwaschung ist. Das war damals nichts Ungewöhnliches. Die Leute hatten Sandalen, sind über staubige Straßen gelaufen und wenn sie sich zum Essen getroffen haben, haben sie sich gelegt. Das heißt, die Füße waren auf der Höhe von dem restlichen Körper. Und deswegen ist es einfach sinnvoll, dass man die Füße wäscht, dass man den Nachbarn nicht irgendwie besudelt. Das kannten die alles. Das war nicht die Überraschung. Die Überraschung war, dass er ihnen die Füße wäscht. Denn das war eigentlich die Aufgabe des Dieners, des Sklaven. Vers 6 ist Petrus dann derjenige, der das ausspricht, was wahrscheinlich alle sich denken. Wäschst du meine Füße? Das ist ja sehr unangenehm. Räumst du meinen Dreck weg? Deswegen sagt er, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Es ist doch etwas, was uns zutiefst irgendwo beschämt, wenn Leute unser Dreck wegräumen müssen. Als Babys stört uns das nicht. Wir kacken in die Windel und irgendjemand macht uns sauber. Aber wenn wir älter werden, dann lernen wir, für uns selbst zu sorgen. Und das ist normal, es ist gesund, es ist hoffentlich ein Teil von dem Erwachsenwerden, dass man eben nicht den Dreck einfach für die anderen rumliegen lässt, sondern es wegräumt. Und das ändert sich dann für die meisten erst, wenn irgendwie so ein Unfall passiert, man beide Hände gebrochen hat oder schwer krank ist und man vielleicht gepflegt werden muss. Und auf einmal ist man darauf angewiesen, dass jemand anders mich abputzt. Das ist eine ganz hässliche Vorstellung. Und ich glaube, viele, die Angst vor dem Altwerden haben, genau deswegen. Was für eine eklige Vorstellung. Ich liege da irgendwo und jemand muss mich jeden Tag waschen. Und wenn uns das schon schwerfällt, so körperlich, wie unmöglich ist diese Situation? Vielleicht erahnen wir sogar ein bisschen mehr, als die Jünger damals erahnen konnten. Für sie war es schon unmöglich. Jesus, du bist doch unser Meister. Es ist doch völlig unpassend, dass du uns die Füße wäschst. Aber wir, rückblickend, wir erkennen ein noch größeres Wunder darin, weil wir vielleicht noch mehr sehen, wie groß Jesus wirklich ist. Wir haben letzte Woche Psalm 95 betrachtet. Gott ist König der ganzen Welt. Wir haben ihm gesungen, so groß ist der Herr, ein König voller Pracht, Weisheit, voll Macht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Die ganze Erde neigt sich vor ihm. Stellen wir uns das mal vor, wir sind in Offenbarung 5, wir stehen vor dem Thron mit den Tausenden und Tausenden von Engeln und alle Geschöpfe, Himmel und Erde, alles fällt vor dem Thron nieder und betet ihn an. Und dann steht er auf und kommt zu mir und wäscht mir die Füße. Paulus beschreibt es in Philipper 2. Christus, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam, ja, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Petrus versteht, es kann eigentlich nicht sein, dass der König mir die Füße wäscht. Muss das aber sein? Und Jesus sagt, ja, das muss sein. Und jetzt erklärt er diese Handlung, die Bedeutung von der Fußwaschung. Und das Erste ist, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Jesus sagt dem Petrus ganz klar, es gibt nur einen Weg, mit mir Gemeinschaft zu haben und mit Gott, dem Vater, Gemeinschaft zu haben. Du musst dich waschen lassen. Und er sagt, dazu bin ich gekommen. Das ist mein Dienst, das ist mein Platz in der Heilsgeschichte. Und diese Fußwaschung ist ein Bild für genau diese Reinigung. Vielleicht dachte Jesus auch dabei an Jesaja 52 und 53 vom Knecht. Siehe, mein Knecht, mein Diener wird erfolgreich sein. Er wird zu höchsten Ehren gelangen. Und wie? Indem er leidet. Er wird durchbohrt für unsere Schuld. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit bringen, und ihre Vergehen lädt er auf sich. Das war seine Bestimmung. Dazu ist er gekommen. Jesus wäscht den Jüngern die Füße und gibt ihnen damit ein Zeichen. Das ist eigentlich ein Bild für das Evangelium. Wie werden wir rein? Es gibt nur einen Weg. Jesus muss uns rein machen. Und der Einwand von Petrus an dieser Stelle ist ein typischer Einwand für uns Menschen. Wir würden gern selbst Gott beweisen, dass wir gut sind, dass wir rein sind, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben dürfen, dass wir mit am Tisch sitzen dürfen. Wir würden gern zeigen, ich habe mich gut angestrengt und das habe ich geleistet und eigentlich bin ich nicht so schlimm. Vergleich mich doch mit den anderen, die sind noch viel schlimmer. Ich bin doch gut genug. Der religiöse Mensch, der sagt, das und das habe ich alles getan, reicht das nicht aus, um vor dir zu bestehen? Und Jesus sagt, nein. Es reicht niemals aus. Vor dem dreimal heiligen Gott reicht eine kleine Sünde, damit wir für immer von ihm getrennt bleiben. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir alles zugeben. Wir haben alle mehr als nur eine kleine Sünde. Die Fußwaschung ist ein Bild für das Evangelium. Es ist eine Herausforderung für unseren Stolz als Menschen. Solange wir stolz sind und sagen, nein, kann ich selbst, gibt es keine Reinigung, keine Gemeinschaft mit Jesus. Wir müssen uns demütigen vor ihm und uns waschen lassen. Interessanterweise gibt es aber auch eine zweite Bedeutung. Jesus sagt auch, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Es ist sehr interessant, dass Jesus hier etwas verknüpft. Die Liebe zu ihm und die Liebe zum Nächsten. Es erinnert an das größte Gebot. Was ist das größte Gebot? Liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Die zwei gehören einfach zusammen. Wir würden sie so gern oft trennen. Gott lieben, okay, gerne. Jesus die Füße waschen, ja, was für eine Ehre. Aber nicht den Geschwistern, die sind doch alle so komisch. Das sind anstrengend, die nerven. Bei Jesus ist das verknüpft. Du kannst nicht das eine ohne das andere haben. Und es ist ganz wichtig, wem er das hier sagt. Er sagt es den Jüngern, denen er schon die Füße gewaschen hat und die schon rein sind. Wenn man das weglässt, das Evangelium weglässt und nur das hier hat, dann hat man Werksgerechtigkeit. Dann sagt Jesus, komm, ich zeig dir, was du noch mehr tun kannst, um dir was zu verdienen. Aber er sagt es tatsächlich nur denen, die sich vor ihm gedemütigt haben und gesagt haben, mein Stolz zählt nichts. Tu du dein Werk an mir, du musst mich waschen. Wie lernen wir am besten? Lernen am Modell ist eine sehr nützliche Sache. Wenn wir Vorbilder haben, dann können wir es nachmachen. Mein Chef kann mir im Krankenhaus tausendmal sagen, begegne den Patienten mit Wertschätzung. Aber es gibt immer unmögliche Patienten und irgendwann denkt man sich, ja, jetzt überhaupt keine Lust mehr, rutsch mir mal den Buckel runter. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen, so Gedanken. Aber wenn man dann den Chef dazu holt und erlebt, wie der Chef dann mit diesen schwierigen Leuten redet und er ist geduldig und geht auf sie ein, dann kann man nicht einfach sagen, das ist unter meine Würde. Wenn der Chef, wenn der Professor das kann, dann ist es nicht unter meine Würde, dann kann ich es auch. Jesus fragt, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben. Die Füße waschen, ich denke, das ist allgemein einfach für den Dienst am Nächsten eine Beschreibung. Kann alles Mögliche sein. Auf jeden Fall ist es nicht Kopfwaschen, ist das, was wir lieber tun. Dem anderen mal richtig die Meinung sagen und zurechtrücken, dass er dann auch so denkt wie ich. Füße waschen hat mit Demut zu tun, sich zu beugen. Und es ist interessant, wieder diese Verknüpfung, dem Nächsten zu dienen, den Geschwistern zu dienen, ist hier in dieser Geschichte mit dem Dienst Jesu an uns verbunden, verknüpft. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Wir können das nicht trennen. Wenn wir wirklich sagen, wir haben Jesus lieb, wir haben verstanden, dass er unsere Sünden für uns weggewaschen hat durch sein Blut, dann fragt Jesus, und wo ist dein Dienst an deinen Bruder und deiner Schwester? Wenn du mich wirklich liebst, zeig's mir. Und wie? Indem du meinen Geschwistern dienst. Und das kann alles Mögliche sein, je nach Gaben, je nach Kraft. Aber irgendeinen Dienst gibt es mit Sicherheit. Und diese Geschichte zeigt uns, dass wir niemals die Ausrede haben, das ist unter meiner Würde. Es ist sehr irritierend, wir würden gern auf Jesus schauen dann, nachdem er uns die Füße gewaschen hat. Und was macht er? Er zeigt uns die Geschwister. Wir würden eigentlich lieber vorm Thron sitzen und anbeten. Und er zeigt, ja, hier sind meine Geschwister, deine Geschwister, das ist mein Leib. Willst du mir was Gutes tun? Schön, freue ich mich. Hier, tu was Gutes. Das geht nur, wenn wir uns demütigen. Das heißt, nur wenn wir auch die erste Bedeutung verstanden haben, werden wir in der Lage sein, die zweite Bedeutung zu verstehen. Demut im Umgang miteinander, das ist die Herausforderung. Ich habe den Eindruck, 90% von dem Stress, den ich in der Gemeinde oft erlebe, also wenn ich Stress erlebe in der Gemeinde, Konflikte oder irgendwas, ich glaube, 90% der Zeit ist mein Stolz beteiligt. Irgendjemand hat mich nicht ernst genommen oder vielleicht meinen Dienst nicht gesehen und gewürdigt oder sonst was. Es ist der Stolz. Und hier diese Geschichte nimmt dem Stolz den ganzen Wind aus den Segeln. Wenn der König vom Thron runterkommt und mir die Füße wäscht, was gibt's noch, worüber ich jammern könnte? Dass das ungerecht ist oder unfair im Dienst. Und so schließt Jesus diese Lehrstunde mit seinen Jüngern mit folgenden Worten. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ohne Praxis bleibt es alles leere Theorie. Jesus ist nicht gekommen, damit wir viel mehr im Kopf haben, noch mehr Sachen wissen, sondern er will uns verändern. Den Charakter, das Herz. Und den Nächsten zu lieben wie sich selbst ist ein Weg der Veränderung. Und hier wird es auch ganz spannend. Man fragt sich dann mal, ja, aber ist es dann vielleicht Heuchelei? Ich mag den anderen ja gar nicht. Aber es ist nicht Heuchelei, wenn wir sagen, ich tue es, weil ich Jesus liebe. Nicht, weil ich den anderen so toll finde. Und dann passiert oft was ganz Interessantes. Wenn ich anfange, Menschen liebevoll zu behandeln, die ich eigentlich vom Gefühl her nicht mag, mit der Zeit stellen sich, wenn man nicht aufpasst und dagegen kämpft, liebevolle Gefühle ein. Dass man anfängt, die Person vielleicht sogar zu mögen. Es ist ein Wunder. In seiner letzten Woche denkt Jesus an seine Jünger. Er weiß genau, was auf ihn zukommt. Es ist nicht überraschend, es ist bewusst, er weiß alle Details. Aber er denkt an seine Jünger und damit auch an uns. Was möchte er uns lehren? Er wäscht uns die Füße, damit wir rein werden. Er vergibt uns die Schuld, die Sünde, die wir nicht wegkriegen, aus eigener Kraft. Wenn wir uns demütigen, macht er das gerne. Und er fordert uns auf, ihm nachzuahmen, ihm zu folgen, indem wir einander dienen. Amen.